Kacabelli in Wahlkram. Gute, gute und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Politikformat. Ja, auch heute in einer Europameisterschaftsausgabe. Mein Name ist Nico Heimer, die Genossen Levinson und Kröger sind am Start. Was geht ab?
Hallo.
Gute. Was hat der Finger gerade hier bedeutet an der Stirn?
Nee, ich habe hier den gemacht.
Ach so, ach
so. Aber die Brille korrigiert.
Ihr wart in eurer Synchronität des Zeigens, wart ihr fast an dem Punkt, wo ihr demnächst mal überlegen könntet, ob ihr mal so machen wollt.
Na, links nach rechts, oder meinst du so, ist das so eine
Star-Wars-Geschichte
hier?
Nee, Dragon Ball.
Das ist doch wieder so eine Star-Wars-Geschichte von ihm. Star-Wars-Fusion, die Enterprise kommt.
Dragon Ball.
Ah, unsere Kicker-Kids, herrlich, wunderbar. Natürlich auch, ist eine Fusion gemeint bei Dragon Ball, ja.
Natürlich.
Die haben es gab zwei Arten zu fusionieren bei Dragon Ball. Ja. Du konntest so mit diesen Fingern so machen, bumm, aneinander.
Oder ein großes Häufchen.
Was? Das Lustige ist, wenn Krögi und ich das machen, dann ist es einfach nichts anderes als zwei Ü30-Männer, die sich verbiegen, um sich an die Fingerspitzen zu fassen.
Ja, aber wer weiß, was passiert.
Ja, nicht.
Das Ding ist halt auch,
nur uncooler war Lewandowski, als er TikTok-Tanz gemacht hat.
Wenn ihr fusioniert, kommt dann ungefähr auch eine gleich aussehende Person dabei raus. Ne? Also ist nicht so, dass ihr weit auseinander wärst.
Ich sag ganz ehrlich, das ist ja das Best-Case-Szenario. Das wäre ja crazy.
Ja.
Moment, also zuerst mal heißt Fusion, dass aus den zwei Leuten dann einer wird, oder
genau,
was?
Zum Beispiel haben das Son Goten und Trunks gemacht, die Kinder von Vegeta und Son Goku.
Und können die sich entfusionieren wieder?
Die können auch wieder entfusionieren. Okay. Aber die werden halt für die Zeit, wo die fusionieren, werden die halt potenziert viel, viel stärker. Und dann gibt's noch die Fusionsweg über so Ohrringe, Potara-Ohrringe. Mit denen haben sich zum Beispiel Son Goku und Vegeta schon fusioniert. Ich hatte zu Vegeto.
Was ist der Vorteil? Also,
du musst doch nicht diesen blöden Tanz machen und so machen am Ende.
Du hast einfach nur Ohrring
rein. Du dir an, dann bist du fusioniert.
Also quasi die Kids müssen Tänzchen machen, aber die Väter
machen sich Ohrring. Das ist lange her, ich bin aber in der Lore auch nicht mehr so sattelfest.
Wenn wir drei eine Fusion machen würden, haben schon viele in die Kommentare mal geschrieben, wären wir, glaube ich, ein guter Fußballtrainer. Wir haben zumindest das Potenzial dafür. Ja.
Was wäre unser Fusionsname? Weil zum Beispiel Son Goten und Trunks wurden zu Gotenks. Oder Son Goku und Vegeto wurden zu entweder zu Gogeta oder Vegeto.
Wir haben natürlich den Vorteil, wir müssen quasi in der Fusion verzichten, weil wir haben natürlich N-I-H-E schon mal beide. Das heißt daraus
Niktoff.
Ja.
Heiger. Heigersohn.
Chrisnik.
Junge.
Chrisnik, Alter. Chrisnik, Super Saiyajin 3.
Ob Chrisnik auch heute eine Rolle spielt, ist eine gute Frage.
Heute machen wir erstmal, wer ist der größte EM-Shootingstar aller Zeiten? Also ein Spieler, der auf die EM-Bühne getreten ist und gesagt hat, boom, Weltfußball, hier bin ich.
L'état c'est moi. Ja, le Weltfußball.
Le tour c'est moi.
Ja, ich hatte auch irgendwie, irgendwas muss da noch sein.
Bin sehr gespannt, wie ihr das ausgelegt habt.
Ja, ich auch.
Das ist eine spannende Frage. Ich finde nicht, man muss nicht, es kann helfen, aber man muss nicht zwingend 18 Jahre dafür sein.
Nee. Also Alter ist ein Thema und dann vor allem die Rolle. Ist es wichtiger, eine krasse EM gespielt zu haben oder was der Spieler danach wurde oder was?
Ah, okay, Krüger, das hast du schon wieder krankes vor von einem Spieler, der ein Spiel gemacht hat.
Über was ich so nachgedacht
habe. Mein Spieler wurde bei der EM 2000 einmal eingewechselt. Danach hat er eine tolle Karriere.
Er muss schon eine gute EM gespielt haben, ist kein EM-Shootingstar, das ist klar.
Aber
okay, denke ich auch.
Ach ja, hier, Bällebart.
Ja, so ist es. Komm,
Bällebart mit drei Bällen.
Der ist ganz klar für mich.
Die kamen beide zu euch.
Auf der Seite, glaube ich.
Es rollt halt immer der gleiche zu mir. Ich glaube, der untere.
Ich habe die drei.
Ja, das ist doch das.
Nee, aber die drei hatte ich lange nicht.
Wir machen das jetzt in Zukunft anders.
Aber du hattest lange nicht die eins. Ich hatte die letzte Woche.
Ja, letzte Woche, aber die drei Wochen davor hatte ich die eins.
Okay. Bumm.
Das ist einfach die Zahl, die.
Oh Gott, ging der weit daneben.
Kobe!
Wow. Das war ja nicht mal so Rim, Alter. Achtung. Oh, nee.
Ja.
Gut, haben wir das. Fange ich wohl an, wa?
Ja,
du fängst an, ja.
Ich bin ready für dich, Christoph. Bist du bereit?
Ja.
Dann sage ich, der größte EM-Shootingstar aller Zeiten in 3, 2, 1, bitte.
Ich könnte es heute eigentlich ganz kurz halten und fragen, wurde einer von euren EM-Shootingstars der beste Fußballer der Welt? Nein? Meiner schon. Aber da ich noch rund 50 Sekunden Zeit habe, lasst mich euch von der EM 96 erzählen und dem jungen Tschechen von Sparta Prag, der gerade sein erstes großes Turnier bestritt. Er galt als vielversprechendes Talent und Eindhoven hatte sich eigentlich schon mit Prag mündlich auf einen Transfer geeinigt. Seine Leistungen bei dieser EM waren aber nur leider so gut, dass Eindhoven danach keine Chance mehr hatte. Er war in jedem Spiel gesetzt, machte gegen Italien sein erstes Länderspieltor, verwandelte im Halbfinale gegen Frankreich einen Elfmeter und wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Dank seiner Leistungen stand Tschechien völlig überraschend im EM-Finale Halbfinale und wurde nur von Bierhoffs Golden Goal an einer größeren Sensation gehindert. Ärgerlich für Tschechien, egal für Pavel Nedveds Karriere. Lazio Rom durchkreuzte Eindhovens Pläne und schnappte sich den blonden Engel. Nedved entwickelte sich zum Weltklassespieler, wurde 5-mal Fußballer des Jahres und gewann 2003 den Ballon d'Or. Der nachhaltigste und beste EM-Shootingstar aller Zeiten.
Easy. Okay. Wer war der nachhaltigste EM-Shootingstar aller Zeiten? Okay. Ja. Niklas, bist du auch bereit?
Zwei Prediger.
Ja. Dann sage ich auch für dich der beste EM-Shootingstar aller Zeiten in 3, 2, 1, bitte.
Am 13. Juni 2004 betritt ein junger Mann die Fußballbühne, der so aussieht, als hätte er seine Muttermilch schon aus einem Pintglas getrunken, sich Zeit seines Lebens nur von Baked Beans ernährt und die Absicht, mit einer einstelligen Anzahl an Zähnen aus dem Leben zu scheiden. Mit anderen Worten, Wayne Rooney. Rooney steht gleich bei Englands Auftaktspiel gegen Frankreich in der Startelf. Die Free Lions verlieren mit 2:1 durch zwei Zidane-Tore in der Nachspielzeit. Das wäre allerdings nicht passiert, wenn David Beckham den von Wayne Rooney rausgeholten Elfmeter verwandelt hätte. Sei es drum, England zieht trotzdem ins Viertelfinale ein, weil sie die Schweiz und Kroatien schlagen, weil wiederum Rooney 4 der 7 englischen Treffer selbst erzielt und einen weiteren vorbereitet. Der menschgewordene Yorkshire Pudding spielt wie ein menschgewordener Bullterrier, kompakt, kräftig und ausgestattet mit einer Bissgewalt, die ihn zu einem Monster in den Zweikämpfen macht. Rooney ist unaufhaltsam, zumindest bis zum Viertelfinale. Für den 18-Jährigen ist nach 27 Minuten Schluss, Mittelfußbruch, England scheidet im Elfmeterschießen aus. Bitter für sie und bitter für Rooney, der trotzdem nur 4 Spiele brauchte, um der größte EM-Shootingstar aller Zeiten zu sein.
Alle so brav in der Zeit bis jetzt.
Flawless. Mhm. One Take Wonder. Mhm. Bist du bereit?
Ja.
3, 2, 1.
Wir bleiben im Jahr 2004 und wir bleiben in Tschechien. Das Internet spielt in unserer Art, Fußball zu konsumieren, noch gar keine Rolle. Statistiken aus anderen Ligen liest man 4 Tage später im Kicker oder man hat das Glück, eine brandneue Ausgabe Eurogoals auf Eurosport zu sehen. Und selbst dann hatte man Milan Baroš kaum gesehen. Denn ein Tor in der Premier League und 1 im UEFA Cup sind für einen Goalgetter schon damals scheiße. Und beim internationalen Turnier war der 22-Jährige noch nie dabei gewesen. Doch dann kam die Euro 2004, aka die 3 Wochen, in denen Milan Baroš aussah wie der beste Stürmer der Welt. Mit Jan Koller neben sich, Rositzky, Poborski und Nedved im Rücken, fängt der Tscheche Feuer. Gegen Lettland gleicht er aus und besorgt später den Siegtreffer per Assist. Am 2. Spieltag dreht er gegen Mitfavorit Holland einen Rückstand von 0:2 mit einem Assist und einem Volley aus 15 Metern in den Winkel. Am 3. Spieltag begräbt er alle deutschen Hoffnungen auf ein Weiterkommen und erzielt nach einem überragend gespielten Solo gegen Christian Wörns den 2:1 Siegtreffern, nur um mit 2 Treffern im Viertelfinale Dänemark zu versenken. Gegen übermächtigen Griechen ist auch dann Schluss. 5 Tore, 2 Vorlagen in 5 Spielen, der beste Breakout-Spieler der EM-Geschichte.
Okay, okay, okay. Das waren unsere 3 Cases. Die erste Frage, die wir immer stellen, sind die nach den Snaps. Und ich habe so ein bisschen überlegt tatsächlich, ob ich es irgendwie geschuhhornt kriege, wie man so schön sagt im Deutschen, Schweinsteiger oder Podolski hier unterzubringen, weil die ja so geil bei der 2.8er-EM auch performt haben. Das Problem ist 2.6.
Natürlich. 2-6 ist das Problem.
Ja.
Da waren sie, das war nämlich ihr Breakout-Turnier, da waren sie die Shooting-Stars. Ging mir bei ein paar Spielern so.
Ja. Das Timing hat manchmal nicht ganz gepasst. Das
Timing passt manchmal nicht. Fabregas zum Beispiel hat auch 2-8 eine sehr starke EM gespielt, war aber davor schon bei Arsenal sehr, sehr gut. Also im normalen Alltag sozusagen.
Und ich musste jetzt auch gerade mich mal nachgucken, weil ich dachte, da kommt doch was. Schweinsteiger war bei der EM 2004 schon dabei für Deutschland.
Stimmt, der war sogar da schon dabei.
Ich glaube auch Podolski, ehrlich gesagt. Das waren die Jungs, die eigentlich für die U21 eingeplant waren und dann kurz vor Turnierstart hieß es, okay, die kommen doch mit. Also ja, ich hatte überlegt, Balotelli 2012, da war er nämlich Anfang 20, hat er ja wirklich ein brutales Turnier gespielt, Post ausgeliefert wie kaum ein anderer.
Aber er war vorher schon.
Er war ja, ich meine, du bist Italien-Stammstürmer zu werden, das ist jetzt auch nicht komplett aus dem Nichts.
Ne? Nee, vor allem, wie gesagt, also ich finde es halt spannend bei Spielern, die in Vereins. Auf Vereinsebene noch nicht so durchgebrochen sind und dann durch eine EM und Balotelli galt ja schon als Riesentalent auf Vereinsebene.
Ja,
also ich war finde. War der nicht schon sogar bei. Wo hat denn der gespielt?
Der war sogar schon bei City vielleicht.
Ich glaube auch. Der war bei City schon. Der hat bei City gerade eine 13-Tore-Saison gespielt gehabt.
Genau. Baroš war schon bei Liverpool, aber Liverpool war halt nicht das Liverpool, das wir kannten. Das war die schlechteste Liverpool-Phase ever. Bis dann 2005, also. Bis 2000 Klopp kam.
Wir sprechen gleich nochmal über die Cases. Ich bin überrascht, dass Renato Sanchez hier gar nicht dabei ist, weil nie hat jemand seinen Wert so gesteigert.
Ja. Ich habe drüber nachgedacht, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Wie Renato Sanchez?
Ich dachte tatsächlich auch sogar über André Aschavin nach. Ich auch. Weil Achavin hat 2008 eine saugeile EM gespielt und er hatte natürlich vorher schon eine veritable Karriere, weil er war da schon irgendwie 27, 28. Ja. Aber dass der so ein Name geworden ist auf der europäischen Bühne, das kam ja erst durch diese EM, wo er unter anderem gegen Holland ein überragendes Spiel gemacht hat. Und danach kam ja auch erst dann sein Wechsel nach Europa zu Arsenal. Also diese EM 2008 war für Achavin schon so ein Knotenlöser.
Für mich trotzdem ausgeschlossen gewesen, weil ich finde, ja, Alter spielt jetzt nicht so eine große Rolle, sondern eher der Verlauf deiner Karriere. Aber was sagst du, 27?
Irgendwie sowas, also nördlich der 25
auf jeden Fall. Das war mir tatsächlich zu alt einfach.
Ich fand Achavins besser Moment war der, als er besoffen auf dem Pferd durch St. Petersburg geritten ist, ehrlich gesagt. Das war grandios. Da haben wir übrigens einige Kandidaten dafür. Nedved hat keine Skandale. Wayne Rooney hat 1 Million. Weißt du, was Milan Baroš noch für einen Rekord hat?
Na?
Er wurde mit 271 in der 130er-Zone geblitzt.
Aber was ich gehört habe, ist, der hat präventive Lichthupe gemacht.
Völlig okay. Ja. Das ist völlig in Ordnung.
Das war legal.
Ja.
Ja. Baroš, ey, 2016, also ist ein fairer Punkt, Renato Sanchez, definitiv. Danach kann der Bayern-Wechsel.
Weil ich glaube, kein Spieler, der bei einer EM ein Shootingstar war, ist danach für so viel Kohle über den Ladentisch
gegangen. Ich meine, die Chronologie war, ich schau mal kurz nochmal nach, ob der Wechsel schon vorher sicher war, weil wir auch eine geile EM gespielt hat 2016 und dann erst so auf eine große Bühne trat, war Rafael Guerreiro.
Ja.
Und ich frage mich gerade, ob sein BVB-Wechsel schon eingetütet war.
Man muss natürlich auch so ein bisschen vorsichtig sein, das zu sehr dann an teuren Transfer danach festzumachen, weil dann haben natürlich die letzten 10 Jahre einen großen Vorteil im Verhältnis zu Guerreiro.
Ja, natürlich, natürlich. Ich dachte nur, also weil Guerreiro war auch für mich so jemand, der bei der EM 2016 groß aufgespielt hat. Ich glaube, da war halt das BVB-Ding schon eingetütet. Ich glaube, am 1. Juli wurde da Wechselverzug gemeldet, weil sonst wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Weil der war auch sehr, sehr stark bei der EM 2016.
Ein kleiner Funfact zu Milan Baroš noch. Der spielt noch. Der ist 42 Jahre alt und spielt für Vigan Tice in Tschechien in der abgelaufenen Saison. Ja, mäßig erfolgreich, aber Hauptsache, er spielt noch, ne?
Ist nur ein Jahr älter als Pepe.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja.
Also
Komm, wir gehen mal ins Eingemachte.
Ja.
Baroš spielt bei Liverpool, hat im Jahr davor eine ordentliche Saison, wo er, ich glaube, knapp 10 Scorer macht in der Prem. Wie gesagt, in einem sehr, sehr schwachen Liverpool. Und soll dann in dem Jahr, das auf die EM zuläuft, soll er dann eigentlich abgegeben werden, weil er so schlecht performt. Spielt dann diese unglaubliche EM. Und was ich ja gerade gesagt habe, als ich gesagt habe, er wirkte da in dieser EM wirklich wie der beste Stürmer der Welt.
Ja.
Weil das muss man mal sagen, das ist wirklich, du kannst dem anhand der Tore, siehst du, wie er sich Selbstvertrauen anfrisst. Das erste ist ein reiner Abstauber, lange Flanke, Jan Koller über den Kopf drüber, er steht dahinter, macht den rein. Gegen Niederlande nimmt er einfach einen Volley aus 15 Meter. Gegen Deutschland fängt er dann wirklich an, nach dem Einwurf einfach zu sagen, ich gehe mal eine 2 gegen 1, was soll passieren? Schüttelt beide ab, macht den rein. Und gegen die Dänen ist er komplett im Kochen. Da kriegt er einen Einwurf von der rechten Seite, läuft wirklich perfekt ein, überlüpft den Torwart von außerhalb des 16ers und ist da einfach, also da siehst du wirklich, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ne, man kann Stürmern, manche Stürmer siehst du plötzlich, die haben einen Boost. Und diese 3 Wochen waren es ja für sie nur, weil sie dann gegen Griechenland ausscheiden, waren bei Milan Baroš wirklich unglaublich.
Es war auch als Kind damals, ich war ja Kind, als es passiert ist, ich war 11 Jahre alt, war es krass, das zu sehen. Und ich weiß noch so, damals war für mich dieses Tschechien-Oranje-Spiel in meiner kindlichen Perspektive so eigentlich das, vielleicht damals dachte ich, das beste Spiel, was ich je gesehen habe, glaube ich.
Ja, das war ja auch, ich habe das auch komplett noch in Erinnerung. Da muss man auch sagen, sehr beeinflussbares Alter für uns natürlich.
Ja.
Ich habe letztens einen Tweet gelesen über den American Football und das war so im Sinne, no one can understand the bond between a boy and the wide receiver he watched when he was 9 years old. Und ich habe das Gefühl, das kann man komplett auf Stürmer auch münzen im Fußball, weil als ich 9 Jahre alt war, Carsten Janker. Und ich halte Carsten Janker noch immer historisch für einen deutlich besseren Stürmer, als er ist. Und bei Milan Baroš geht es mir ein ganz bisschen auch so, auch wenn ich da nicht mehr 9 war.
Ja, ich glaube, das Problem bei Milan Baroš war, dass er danach halt nicht mehr an diese Erfolge so anknüpfen konnte, beziehungsweise nie mehr auf dieses beeindruckende Level gekommen ist. Für mich war halt bei der Auswahl fast noch ein bisschen wichtiger, wie gut war der bei der EM und was hatte das danach zur Folge? Also, was ist aus diesem Spieler geworden? Wo natürlich Wayne Rooney wurde einer der besten Stürmer über ein paar Jahre.
Aber dann lasst uns im EM-Verhältnis bleiben, weil Milan Baroš hat sie direkt danach zur WM 2006 geschossen. In jedem Qualifikationsspiel getroffen. Also, Baroš hat 93 Länderspiele für Tschechien gemacht, 41 Tore. War ja der Letzte aus dieser Generation. Also der hatte schon massiven Impact, wenn auch eher für Land als für Verein.
Also das ist ja fast eine alle 2 Spiele ein Torquote, was eine nächste Frage aufwerfen würde. Wer war
der beste International Scorer, der nie.
Also im Verhältnis, also wer war am krassesten bei der Nationalmannschaft im Verhältnis zu seiner Clubleistung? Ja, wahrscheinlich auch jemand wie Ali Day. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich ganz bereit bin, jetzt so plötzlich die Frage nach dem, was kam danach, so sehr in mein Bewertungskriterium einfließen zu lassen, weil für mich hat es in der Auswahl quasi keine Rolle gespielt. Für mich ging es darum, wie groß war der Boom?
Für mich
wie,
auch.
Wie sehr hat es Boom gemacht? Nicht Zoom, sondern Boom gemacht.
Es ist Breakout-Spieler bei der EM und dann soll es jemand sein, der da reinkracht. Da, ich habe es ähnlich verstanden.
Also,
ja, gut, das hat Pavel Nedved aber auch.
Nee, ich möchte Nedved damit nichts wegnehmen. Ich weiß nur nicht, ob ich bereit bin, Barosz was wegzunehmen, weil er danach nicht die Karriere hatte von einem Weltstar. Also für mich ist dann schon der klare Blickfokus auf das, was beim Turnier war.
Ja, für mich nicht.
Das ist auch okay. Wo wollen wir ansetzen?
Also, erstmal eigenwillige Interpretation der Frage.
Eigenwillige Interpretation, weil die haben ja alle drei ein sehr gutes Turnier gespielt. Man muss ja dann noch andere Dinge hinzunehmen, um unterscheiden zu können. Oder willst du. Also du kannst Pavel Nedved ja nicht an Toren messen. Vor allem nicht bei einer Mannschaft, die gegen alle nur Terrorfußball und defensiv.
Wann hat er den Ballon d'Or bekommen? In welchem
2003,
Jahr? 2003,
glaube ich.
2003. Ja. Was für Mickey-Maus-Zahlen gab es damals im Ballon d'Or eigentlich?
Ey, es war eine andere Zeit, ne?
Er war ja nicht torrelevant. Also,
aber es ist schon wahr.
Zentraler Mittelfeldspieler. Für Mickey-Maus-Ballon d'Ors, die damals vergeben worden sind.
Also, es ist schon wahr, dass wenn man auf die Ballon d'Ors auch so in den 90ern und sowas guckt, manchmal drauf gesagt, seid ihr euch so sicher, dass er der Beste war damals? Hattet ihr keinen anderen?
Ja, aber gemessen an
was? Wie ist der HSV zu
Holland? Ich will den nicht in Netzwerk.
Wie ist der HSV zu
neuer Kevin Keegan, der irgendwie es geschafft hat, drei Spiele nicht ausgewechselt zu werden.
Ballon d'Or. 8 Tore, 3 Assists, Ballon d'Or.
Ja, gut, aber halt, wenn wir die Spieler vielleicht gesehen hätten, wäre es vielleicht was anderes
gewesen. Ja, also bestimmt.
Das ist richtig. Cannavaro hat auch nicht so viele Tore gemacht.
Wayne Rooney ist für mich auf jeden Fall auch mit dem Turnier 2004 ähnlich stark verknüpft wie Milan Baroš.
Der hat so vorher ein paar Mal schon reinschnuppern dürfen, hat mal hier und da ein paar Tore gemacht, gegen Island einen Doppelpack, gegen Dänemark zweimal getroffen gehabt und hat sich dann in diese Startelf reingespielt von der eigentlich sehr erfahrenen englischen Mannschaft schon zum damaligen Zeitpunkt mit, glaube ich, Kapitän Beckham. Und Spiel 1 gegen Frankreich war schon unglaublich. Es gibt wirklich einfach nur einen Highlight-Zusammenschnitt von Rooney gegen Frankreich 2004, wo er gegen diese ja auch Weltklasse-Mannschaft so dermaßen seinen Mann steht
gegen mit seinen 18 Jahren. Amtierenden Europameister und Weltmeister.
Amtierender Europameister, Weltmeister und eben dann auch mit einem tollen, tollen Dribbling toll anzieht und dieses Elfmeter rausholt, der das 2-0 gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Wenn Beckham den macht, dann steht es nach 73 Minuten 2-0 für England und dann, glaube ich, kommt Frankreich auch nicht mehr zurück in der Nachspielzeit. Und ja, Schweiz und Kroatien ist dann einfach drüber gerollt, ne? Also in den beiden Spielen 4 Tore und eine Vorlage. Und der war wirklich so dermaßen on fire. Weil der einfach auch so, also Wayne Rooney war in seiner, also Prime Wayne Rooney war halt auch so eine Naturgewalt.
Das stimmt.
Der war einfach ein Vieh.
Angsteinflößendes Vieh.
Und dabei halt ehrlicherweise auch noch technisch echt beschlagen. Das ist ja kein Holzfuß gewesen, ganz und gar nicht.
Ich meine, der ist ja auf die Weltbühne durchgebrochen mit einem Volley aus 25 Metern in den Winkel, wo man sagt, Moment, der Typ ist 16 Jahre alt, was soll denn das jetzt? Warum machen das 16-Jährige sowas?
Ja, und gefühlt abgetreten ist er mit einem Fallrückzieher aus 16 Meter, wo er 3 Meter in der Luft
steht. Oder diesen 80-Meter-Pass nach der Grätsche da für Chicago.
Stimmt.
Oh ja. Stimmt.
Das ist eigentlich wirklich, der hat nochmal ein paar richtig geile Szenen in der MLS geliefert. Anders als ein Schweinsteiger, klar, paar Positionen und so, aber.
Das liegt, glaube ich, daran, dass Wayne Rooney vom Talent her einer der besten Fußballer aller Zeiten
ist. Ja, wahrscheinlich.
Also vom
Gesamtpaket,
vom Gesamtpaket her, wenn der halt so ein bisschen mehr.
Wäre der Pint nie erfunden worden. Ja. Junge, what could have been?
Aber also Karriere danach, also wenn man jetzt nur die Saisons nimmt, die er nach der EM gespielt hat, also während der EM oder die beiden Saisons vor der EM waren halt noch Everton-Saisons, 6 Tore und 9 Tore jeweils.
Wie, ist der nicht direkt danach gewechselt?
Ja, der ist dann, 2004-05 war schon bei United dann,
genau. Ja, genau.
Also,
Der EM, ein paar Tage, glaube ich, zwei Wochen nach der
EM gewechselt. Und also für jemanden, der halt gerne einen drauf gemacht hat und wild unterwegs war, ist einfach, also bis das erste Mal wieder eine Saison kommt, wo es nicht zweistellig war. 11-2, 16-9, 14-11, 12-9, 12-7, 26-3, 11-11, 27-4, 12-10, 17-10, 12-5. Das ist schon konsistent. Also das ist schon
was man da halt auch rausliest, ist eine Variabilität halt auch, indem wir konnten sich halt einfach anpassen. Hat er ja bei United wirklich lange gemacht, ne? Dann als Cristiano zum Superstar aufsteigt, hat ja, muss man ja wirklich sagen, hat Wayne Rooney willentlich selbst zurückgestickt und wurde mehr zum Zuarbeiter.
Der englische Benzema sozusagen.
Ja, aber ja, ernsthaft, ne?
Ja, ist so, ja.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass halt auch Fußballer wie Wayne Rooney und Karim Benzema in der Lage sind zu erkennen, wenn er nochmal different Animal rankommt, auch wenn es just so slightly ist, und dann bereit sind, da zurückzustecken. Aber ja, Rooney
Und dann halt nach 27 Minuten Mittelfußbruch gegen Portugal.
Aber war das, wo er und Ronaldo sich so in die Kette, das war 2006,
das war, ne? Das war 2006, genau, das war da noch nicht. Und da hat er den Schuh verloren und dann siehst du schon, da stimmt irgendwas nicht, muss dann runter nach 27. Und das war dann das Spiel, das ins Elfmeterschießen ging. Ja. Großes Drama, wo Ricardo die Torwarthandschuhe ausgezogen hat und den Ball pariert hat.
Ja, beeindruckende. Ich finde, gerade bei Rooney, weil du meintest konstant, ja, aber er hat ja trotzdem eine verhältnismäßig kurze Prime gehabt. Boah. Also eine kurze Karriere insgesamt. Also nicht die Gesamtkarriere, aber da, wo
er sich am allerhöchsten Level eigentlich gewinnt. Nicht, weil er Rooney. Eben, der ist halt mit 17 auf Top-Niveau angekommen, ja, mit 33 abgetreten, das sind 16 Jahre.
Abgetreten, ja.
Was sind 16? Nee, also ich würde sagen.
Wann hat er Manchester United
genau, verlassen? Genau, das ist die große Frage.
Beziehungsweise, wann hat er da aufgehört zu ballen?
Also,
weil gab, glaube ich, noch ein paar Jahre, wo er nicht so beeindruckend dann bei United noch war.
Also da hinten raus nochmal zwei Saisons mit 8 und 6 und 5 und 5. Die waren schon bescheidener, aber auch mit weniger Startelf-Einsätzen dann. Mit dann halt um die Anfang 30. Aber er hatte halt einfach 1, 2, 3, 4.
Also bis Saison 14, also in der Saison 14, 15 hat er 12 und 5 gemacht. Das ist für mich die letzte, wo ich definitiv sage, das war eine richtig starke Saison.
Wie alt war er da?
28.
Aber es ist eben Saison 14, 15 und er macht das erste Mal 33 Prem-Spiele in 0-2, 0-3.
Ja.
Und dann am Ende ist es 12 Jahre in der besten Liga der Welt.
Also ich finde, wenn du
kürzer an, als
ich war. Ja, finde, weil sie halt 6 Jahre länger sein
könnte. Ich finde, wenn du aber 11 Jahre in der Premier League, in der, was man sagen kann, was man will, wahrscheinlich aufreibendsten Liga, 11 Jahre lang immer zweistellig triffst, dann hast du eine gottverdammt lange Karriere
gehabt.
Weil 11 Jahre Premier League mit zwei Stunden.
Und dennoch hat Krüger natürlich einen Punkt, weil er hätte ist auch natürlich. Nur gefühlte Wahrheit. Er hat da, wie du ja richtig gesagt hast, hätte er seine Karriere ein bisschen professioneller angegangen, wäre vielleicht noch 6 Jahre drin gewesen. Wobei,
vielleicht nach oben hin auch noch mehr.
Und gut, dass du gesagt hast, die aufreibendste Liga, denn Anfang der 2000er Jahre, muss man ganz klar sagen, ist die Premier League nicht die beste Liga der Welt. Da ist sowohl die härteste, genau. Ja. Aber so, auch mit Abstand. Aber halt, sowohl die Serie A als auch La Liga sind zu dem Zeitpunkt vor der.
Der hatte halt fast 4000 Profiminuten in der Premier League auf dem Buckel, bevor der 18 wurde.
Das ist halt wirklich ist halt crazy, die Meter, die
er absurd. Also
ja, aber wie wir ja gerade gelernt haben, spielt das ja keine Rolle, was danach kam für die Beurteilung dieser Wahlkampf-Folge.
Ein Glück, Alter.
Sonst hätte ich euch noch erzählt, wie gut Pavel Nedved dann noch wurde.
Du, ich weiß es. Er hat ja zwei von den Toren Milan Baroš aufgelegt. Von daher sagen wir Danke.
Vor allem
hat er das sagen, Dankeschön.
Vor allem hat er das 8 Jahre später gemacht.
Ja,
nachdem er selber auf die Bühne gebrochen ist oder gekommen ist. Mit Lazio, die waren Dritter in der Serie A, sind dann mit ihm Meister geworden, Europapokal der Pokalsieger gewonnen, dann zu Juve gegangen, noch mit denen, glaube ich, zweimal Meister geworden, Ballon d'Or gewonnen, italienischer Fußballer des Jahres geworden. Also der war omnipräsent Anfang der 2000er im italienischen Fußball. Und wie gesagt, alles hat angefangen. Der war zwar schon, glaube ich, 23 sogar bei der EM, aber hat da halt irgendwo bei Sparta Prag rumgedümpelt. Und wie gesagt, der wäre zu Eindhoven gegangen, wenn er nicht so eine EM gespielt hätte. Und der Wechsel übrigens, kleiner Funfact an der Stelle, der Besitzer von Sparta Prag war auch der Besitzer von, wer weiß es?
Sag mal, hat Nedved jemals die Champions League gewonnen?
Nein.
Oh, Baroš schon.
Und mit wie viel Einsatz?
Tatsächlich hat 2 Tore gemacht, inklusive ein entscheidendes im Halbfinale gegen Chelsea. So, sit down.
Also der Besitzer von Sparta Prag war auch der Besitzer von dem slowakischen Club Kosice.
Multi-Club Ownership, das ist scheiße.
Und deswegen wurde er kurz für einen Tag zu Kusice transferiert.
Oh nee.
Und dann zu Lazio.
Schmuddelig.
Damit man da irgendwas drehen kann.
Damals fiel schon an.
Ja.
Damals hätte man schon sneaky, während den Anfängen sagen müssen. So geht's nämlich nicht.
Ey, ich will nur mal kurz festhalten. Wir haben hier die Tschechen 96, die ins Finale ja kommen und da erst scheitern. Wir haben sie hier im Viertelfinale, wo die Griechen sie erst stoppen. Und sie vorher, wir müssen überlegen, das sind dieselben Tschechen, denen wir seit Jahren dabei zugucken, wie sie, wenn Patrick Schick nicht aus 40 Metern trifft, kaum was Gutes machen, die in diesem Turnier die Niederlande besiegen, Deutschland besiegen, Dänemark besiegen. Dänemark lassen sie im Viertelfinale, das heißt im Halbfinale Schluss, sie lassen Dänemark wirklich keine Chance in dem Viertelfinale 2004. Muss man einfach nochmal sagen, ne? Wir reden hier von einer Nation, die heutzutage ein absolutes Fliegengewicht im Fußball ist.
Ja, ist wirklich so. Also über die sind die Reigns of Casemir gekommen.
Ja,
die,
vor allem wirklich.
Also der Run hier ins Finale war ja richtig beeindruckend, weil sie haben Frankreich geschlagen. Ja, doch, klar, Frankreich geschlagen. Jetzt muss ich keinen Scheiß erzählen. Also sie haben auf jeden Fall Portugal geschlagen, auch wenn es knapp war. Sie haben gegen, ich muss hier ein bisschen Zeit schinden.
Welchen Neunten meinst du?
Was?
Deutschland, Italien, Russland.
Deutschland haben sie verloren, Italien haben sie geschlagen, gegen Russland unentschieden. Dann haben sie gegen Portugal gewonnen, sie haben gegen Frankreich gewonnen und das war in Frankreich 1996, was 2 Jahre später Weltmeister wurde, wo schon einige der Weltmeister dabei waren. Das haben sie geschlagen, zwar erst im Elfmeterschießen, aber sie haben halt kein Tor kassiert bis hin zum Finale. Und dann waren sie wirklich halt ein Golden Goal davon entfernt, vielleicht im Elfmeterschießen noch eine größere Sensation zu erreichen gegen Deutschland.
Aber wie gegen Deutschland
wie erklärst du dir das?
Das kommt jetzt.
Bitte mach du.
Wie erklärst du dir, dass Nedved auf Sofascore für seine Finalleistung gegen Deutschland nur eine 5,7 bekommen hat?
Eine rote 5,7.
Was ist tiefrot. Für eine Leistung?
Weil ich glaube, weil er nur 5 von 15 Zweikämpfen gewonnen hat.
5 von 15 Ground Duels won, Possession lost 19 Mal. Puh.
Was redest du da?
Ja, ich guck mir gerade hier an, was Nedved im Finale da gemacht hat. Also, nein! Ich bin auf der Seite drauf.
Gab's da noch nicht. Haben sie im Nachhinein irgendwie
5,7.
Er hat gegen Italien und Frankreich Topspiele gemacht. Das kann man sagen.
6,4 gegen Russland.
Ah. It ain't for everybody.
Tja. Jetzt müssen wir in den direkten Vergleich ziehen zu Wayne Rooney. Was hat er für Noten gehabt bei der Euro
2020? Im Finale? Die sind ja im Viertelfinale ausgeschieden. Oh, oh wie schlecht.
Ja, warte, warte.
Also, wenn es für euch wichtiger ist,
wenn wir dieses Spiel machen,
ob jemand eine tolle Leistung bis zum, nicht mal bis zum Viertelfinale, sondern
ich in habe der hier
Gruppenphase
stehen.
Hat.
Ja. Mit Tor und Vorlage, das verrücktes Rating. 6-3, 7-2, 7-4, 8-3.
Durchschnittsnote?
7,16.
Ich habe 8,0, damit gewinne ich die Folge. GG.
Mit zwei Spielen, ja.
Super.
Drei
ja,
Spielen.
Stimmt.
Mit drei Super Spielen.
Die Folge. Vier Spielen.
Naja, 20 Minuten oder was?
Nein,
im
immer,
vierten.
Ja, im vierten, da, also du gibst dem Mann jetzt eine Schuld für einen Mittelfußbruch. Was soll er machen, der Arme?
Naja, aber er hat ja nicht gespielt. Er hat ja drei Spiele gespielt.
Das drei ist Spiele Fakt. Und 27 Minuten.
Das ist die Sample Size, mit der wir hier arbeiten.
Ja, ja.
Und nicht ein ganzes Turnier mit Tschechien ins Finale kommen.
Ich glaube, wir müssen abstimmen, glaube ich. Abstimmen. Das wird uns hier zu
ja, ja, jetzt da wird die Luft dünn, dann müssen wir abstimmen. Klar, 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 klar. Na gut.
Warte.
Bin leider zu dumm zum Abstimmen. Tut mir leid.
Nee, okay, mach ich nicht.
Boah, ich find's sehr schwer. Wirklich
zu dumm zum Abstimmen.
Ich finde, insgesamt kann man mal den Satz sagen, dass Weltmeisterschaften eher Breakout-Spieler produzieren als Europameisterschaften. Warum auch immer.
Ja, James.
Ja, aber insgesamt so. Also ich war erstmal ich war einfach überrascht, wie schwer es war, bei EMs Breakout-Spieler zu finden. Denn oder James 2014, 2010 war Thomas Müller für den Weltfußball-Breakout. Also ja.
So, als erstes abstimmen tut Nico Heimer.
Ja.
Und du musst sagen, wer dein Brechausspieler der EM-Geschichte ist.
Es ist PWN, Pavel Nedved.
Alles klar. Dann bin ich dran. Für mich war die Sache relativ klar, weil ich ja gesagt habe, es zählt nicht nur der Boom während der EM, sondern auch das, was aus dem Spieler danach geworden ist. Und da hat Rooney einfach die Nase vorne.
Ja, ist einfach eine schwere Bewertungsgrundlage, wieder einmal, dass ich hier denke, weiß ja nicht.
Aber wieso? Der hat ja auch ein paar Tore und
aber,
Vorlagen gemacht.
Ja, aber er hat mehr gemacht, ne?
Aber basierend auf deiner Abstimmung,
ja,
wirst du mir nicht böse werden, wenn ich auch für Nedved gestimmt habe.
Nee, überhaupt nicht.
Weil das habe ich getan.
Ich
habe auch für Pavel Nedved und für mich.
Ich habe auch wissentlich taktisch abgestimmt, weil ich damit 100% gerechnet habe.
Wissentlich taktisch?
Ja.
Du gibst es zu.
Ja. Ja, das gebe ich offen zu. Nach letzter Woche habe ich Rechnungen zu begleichen.
Okay,
und das wird jetzt gemacht.
Okay, also damit habe ich wirklich
nicht gerechnet. Mit
wem? Aber
ich weiß noch nicht, aber ich hatte mir gedacht, nachdem ich wiederholt das Gefühl hatte, ich hatte einen starken Case und deine Stimme nicht bekommen, habe ich gedacht, naja, bin ich mir nicht sicher, ob ich sie dir heute zukommen lassen kann. Das ist mein Gedankengang gewesen. Tja, also der beste EM-Breakout-Spieler aller Zeiten ist, überraschend, Pavel Nedved 96, von dem viele nicht wussten, dass er da mitgespielt hat, aber er war der Beste, der es ever getan hat.